Hallo und herzlich willkommen zu unserem BVI-Podcast. Normalerweise mache ich ja keine Podcasts mit BVI-Mitgliedern oder Repräsentanten von BVI-Mitgliedern. Aber heute machen wir eine Ausnahme, denn heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier, nämlich Aki Reinke von Union Investment. Hallo Aki.
Vielen Dank für die Einladung, Thomas. Das ist eine große Ehre.
Wir blicken jetzt mal zurück auf 35 Jahre. Ich denke, der ganze Markt weiß, dass du in einigen Wochen aufhören wirst. Wirst in Ruhestand gehen. Wir blicken jetzt mal zurück auf 35 Jahre Aki Reinke in der Fondsbranche. Was in dieser Zeit passiert ist in all den Jahren, wie sich das Fondsmanagement verändert hat, wie sich der Vertrieb verändert hat und nicht zuletzt, wie vielleicht du selbst dich verändert hast. Ich fange mal ganz kurz an mit den wesentlichen Stationen deines Lebenslaufs. Du hast 1991 angefangen als Vertriebsberater bei der Union. 2001 wurdest du Geschäftsführer der Union Investment Privatfonds. 2004 Mitglied des Vorstands der Asset Management Holding und seit 2010 bist du Vorstandsvorsitzender. Wir haben damals irgendwie gleichzeitig angefangen mit dem, was wir jetzt machen. Du wurdest Vorstandsvorsitzender bei der Union, ich wurde Hauptgeschäftsführer beim BVI. Wir haben jetzt tatsächlich schon über 15 Jahre einen gemeinsamen Weg hinter uns und einiges, glaube ich, in der Zeit auch bewirken können.
Da muss man direkt eins vorweg schicken. Der BVI und auch die Fondsbranche, und das sage ich jetzt nicht, weil ich hier sitze, kann froh sein, dass sie jemand wie dich an der Spitze hat und dass du mit allen Kolleginnen und Kollegen des BVIs einen sensationellen Job machst. Kleines Zeichen des Ausdrucks war das, was du beim Thema Altersvorsorge für uns als Branche gemacht hast. Und das sollte man vorwegheben, weil wir sind ein kleiner, feiner Verein mit dem BVI, der einen sensationellen Job macht.
Das höre ich gerne. Ganz herzlichen Dank, Aki. Vielen Dank für das Lob. Aus deinem Mund. Du warst ja auch einige Jahre Vorstand beim BVI. Lass uns nochmal einsteigen mit dem Beginn, damals 1991. Warum bist du ausgerechnet 1991 zu einer Fondsgesellschaft gegangen? Wenn wir uns das mal anschauen, 1991 hatte die Union 7 Milliarden Euro Assets under Management. Die DWS war mit großem Abstand Marktführer, die hatte aber auch nur 16 Milliarden. Der größte Fonds der Union war damals der Unirenta. Mit anderen Worten, von den 7 Milliarden waren 4 Milliarden in einem Fonds. Warum bist du damals in so eine Klitsche?
Meine Kollegen aus der Volksbank, die haben es noch anders formuliert, Thomas, die haben gesagt, was willst du bei dem Scheißverein? Damals war Fondsgesellschaften waren nicht hip oder die Fondsindustrie war nicht hip und die Union war schon gar nicht hip. Ich habe mich immer fürs Wertpapiergeschäft interessiert und ich war ja bei einer Volksbank am Rande von Bonn. Und dort lebten alle Diplomaten, da lebten alle Bundestagsabgeordneten und wir haben praktisch dort vom The Scratch das Wertpapiergeschäft aufgebaut. Und ich wurde sehr frühzeitig mit Unionfonds konfrontiert. Und 91 hat mich ein ehemaliger Kollege dann bei der Union gefragt, ob ich nicht zur Union kommen will und dann bin ich da hingegangen. Und in der Tat, das war damals ein Verein, der sehr verschlafen war. Wir waren nicht in Anführungsstrichen gut. Wir hatten also nicht so richtig was auf der Pfanne, aber es war für mich immer wichtig und daher kommt auch mein Anspruch, etwas besser zu machen. Wir gehörten zur Familie der Volks- und Raiffeisenbanken immer. Das war ein großer, großer Vorteil. Man hat unsere Fonds aber nicht verkauft, weil sie gut waren, sondern weil wir zur Familie gehören. Und du weißt, Thomas, Neid ist immer scheiße. Und ja. Vor diesem Hintergrund war es mir wichtig, dort als ein Teil etwas zu verändern.
Der Boom mit Investmentfonds in Deutschland ging ja erst so ein paar Jahre später los.
Ja,
ungefähr so 96, 97. Da ist ja dann das Fondsgeschäft in Deutschland langsam durchgestartet.
Ja. Also der erste große Punkt war für uns, weißt du selber noch, Zinsabschlagsteuer. Vorher spielte das Thema Fondsgeschäft überhaupt keine Rolle. Das erste große Thema war Zinsabschlagsteuer. Mit dem Boom der Luxemburger Gesellschaften, das war der erste Buster. Dann war 2000, 2001 war das Thema Dotcom und 2000 war ein sehr gutes Fondsjahr. So, dann war der nächste große Hype eigentlich erst kommen so ab 2005, 2006 und dann ging es erst so richtig los.
Und dann kam aber auch schon 2008 die Finanzkrise.
Richtig.
Und da hatten wir als Branche, letzten Endes damit auch ihr bei der Union, schon eine wirklich ernstzunehmende Krise, damals mit der Schließung der offenen Immobilienfonds. Das war eine harte Zeit damals.
Das war, also das Thema 2008 war, wenn wir schon viele Punkte wahrscheinlich heute ansprechen, ein Rieseneinschnitt. Du erinnerst dich, ja. Unsere aller Kanzlerin sagte damals, in den Heute-Nachrichten, Einlagen sind sicher, das gilt nicht für Fonds, wurde dann nochmal bestätigt von Herrn Steinbrück im Heute-Journal. Der Satz war nicht so clever, weil wir institutionell ja immer getrennt waren und sicher waren. Und wir haben wirklich nichts anderes vorbereitet als die Abwicklung der Union, denn wir haben in einem Quartal 30 Milliarden verloren. 30 Milliarden.
Ja.
Wir haben Fondsschließung vorbereitet. Wir haben alles gut und überstanden, aber das war ein Rieseneinschnitt.
Das war schlimm, aber ihr musstet eure Fonds ja nicht schließen.
Nein, wir mussten sie nicht schließen, aber wir haben Tag und Nacht alles vorbereitet.
Ja, ich war, also ich meine, du kamst 2010 dann in die Spitze der Union, ich des BVI. Und als ich damals meine Antrittsrunde in Berlin gemacht habe, war das einzige Thema. Ich bin dann zu Abgeordneten, die mir erzählt haben, sie hätten waschkorbweise Post bei sich im Wahlkreis von Kunden geschlossener Fonds, die kämen jetzt nicht an ihr Geld ran und sie wollten doch dies und jenes für ihre Kinder finanzieren und so weiter. Das war ein extrem schlechter Start für mich, damals auch wahrscheinlich für dich, weil wir mitten in diese Krise geworfen wurden. Damals stand einiges auf dem Spiel, also das BMF wollte Spezialfonds abschaffen, sie wollten offene Immobilienfonds abschaffen, konnten wir dann alles verhindern, aber damals bist du auch schon relativ schnell politisch aktiv geworden und bis heute ist ja die Union eine der Gesellschaften, die am politischsten ist von den Fondsgesellschaften, die in Deutschland aktiv sind.
Hat auch einen Grund. Jetzt könnte man ja erstens sagen, naja, warum übernimmt nicht der Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken
zum Beispiel Lobbyarbeit? Ihr seid ja in vielen Verbänden
Mitglied. Ist eine legitime Frage. Da ist das Thema Asset Management immer nur ein Randthema. Das meine ich gar nicht böse. Das war der erste Grund. Und der zweite Grund ist, wir haben immer gesagt, es ist eine zweiteilige Strategie. Gemeinsam mit dem BVI, weil alles das, was wir in der Lobbyarbeit machen, stimmen wir immer mit euch, mit dir ab. Wir glauben aber, dass es immer gut ist, zweigleisig zu fahren. Und wir können auch auftreten, weil unsere Governance natürlich so ist, dass ich keinen Vorgaben folgen muss. Wir haben keinen Zwang wie eine DWS, wir haben keinen Zwang wie eine Deka, die ja nur Abteilung der Bank ist. Und bei der AGI ist es manchmal auch schwierig. Wir haben eine Governance, die für uns erlaubt, unsere Interessen wahrzunehmen. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Lobbyarbeit ist eine Herzensangelegenheit, macht auch viel Spaß.
Du bist ja auch im CDU-Wirtschaftsrat,
bin ich auch
Vorsitzender der Altersvorsorgefachkommission.
Ja, das war auch ganz für mich wichtig, weil wir wollten damit untermauern, was uns gelungen ist, dass Altersvorsorge nicht eine Alleinveranstaltung ist, der Versicherer. Und das haben wir dann, glaube ich, auch ganz gut hinbekommen.
Das haben wir jetzt, glaube ich, geschafft mit dem Altersvorsorgedepot. Also da haben wir Ihnen jetzt die Vorrangstellung abgelaufen beim Thema Altersvorsorge. Wie hast du es dann geschafft, in den Jahren, seitdem du Vorstandsvorsitzender bist, die Union zur zweitgrößten Fondsgesellschaft in Deutschland zu machen?
Nun gut, jeder Mensch hat etwas, was ihn antreibt, so sagen es die Genossen, nicht die politischen, sondern die Volks- und Raiffeisenbanken. Mich treibt immer an, ich will Erfolg haben und ich nehme das immer sehr sportlich. Du weißt, ich komme aus dem Wasserball und für mich sind zwei, drei Dinge wichtig. Erstens Erfolg haben, zweitens, das funktioniert nur mit einem Team. Ich habe ein sensationelles Team und wenn du die Personalkennziffern der Union anschaust, durchschnittliche Mitarbeiter ist 11 Jahre bei mir, Management ist 13 Jahre bei mir. Wir haben eine Fluktuation von 2,4% und die ist nur noch in Nordkorea geringer, hat andere Gründe. Wir sind eine sehr eingeschworene Gemeinschaft und Familie und ich habe die Ehre, mit den Besten der Besten zusammenzuarbeiten. Deswegen war das für uns immer so das hehre Ziel. Wir haben etwas dann ab 2010 gemacht, dass wir uns ausschließlich stark auf der Retail-Seite auf das konzentriert haben, was wir können. Und das sind im Wesentlichen einmal die Themen Altersvorsorge, das sind die Ansparprozesse, das sind die Einmalanlage und die Vermögensstrukturierungsprozesse, eigentlich nur vier Dinge. Das haben wir konsequent durchgezogen und du weißt gerade, beim Thema Ansparen haben uns am Anfang der Reise viele belächelt, was wir heute nicht mehr tun. Und insofern der Fokus auf das Wesentliche, komplettes Bekenntnis zu Volks- und Raiffeisenbanken nach dem Motto, denen geht's gut, uns geht's gut. Und das hat doch schon sehr geholfen.
Ja, das hat super funktioniert. Ich meine, die letzten 16 Jahre waren eine große Erfolgsgeschichte für die Union.
Ja, das ist auch eine Herzensangelegenheit. Wir sind auch gesegnet, dass wir eine einseitige Exklusivität haben. Denn ich arbeite ja auf der Retail-Seite, wie du weißt, exklusiv mit Volks- und Raiffeisenbanken. Die können aber auch mit jedem anderen zusammenzuarbeiten. Und das ist für uns auch ein großer Ansporn. Denn dadurch müssen wir auch jeden Tag besser werden.
Jetzt sagst du Fokus auf Retail. Ihr habt aber auch immer einen Fokus auf aktiv gemanagte Fonds gelegt, wie viele andere in der Branche auch, ja. Bis zuletzt. Aber man sieht ja jetzt doch deutlich, dass einer nach dem anderen auch ETFs auflegen möchte oder in irgendeiner Weise mit ETFs kooperiert. Habt ihr da den Zug verpennt?
Also das Erste ist, ich bin fundamentaler aktiver Asset Manager und das sage ich auch aus Überzeugung, weil gerade beim Thema Nachhaltigkeit und generell auch beim Thema von Selektionsprozess glaube ich, dass aktives Asset Management in diesen unsicheren Zeiten immer einen Mehrwert bietet. Das ist das eine. Nicht nur im normalen Prozess, sondern auch bei dem Thema Nachhaltigkeit, weil wir versuchen, diejenigen rauszusuchen, die sich am besten im Transformationsprozess verhalten. Wir sind auch nicht, wie man mir immer nachsagt, per se gegen ETFs. Wir haben in unserem Fonds Vermögensverwaltungslösung ja auch ETFs, gar keine Frage. Und dort, wo wir auch keine Kompetenz haben, nutzen wir auch ETFs, gar keine Frage. Nur erstens werden wir keine produzieren. Ich meine jetzt die passiven, weil niemand auf der Welt auf mich gewartet hat, weil die Skaleneffekte könnten wir nicht haben. Und zweitens sage ich, ich biete halt einen Mehrwert. Bei aktiven ETFs sind wir jetzt mit dabei. Wie du weißt, wir haben über Quoniam die ersten zwei aufgelegt, insbesondere mit der Stoßrichtung institutionelles Geschäft. Das ist aber eine andere Nummer als das Thema passive ETFs. Da müsste man schon in der Antwort trennen.
Momentan haben wir ja wirklich einen sehr, sehr starken Trend zu passiven Produkten. Wir haben in der BVI-Statistik seit über 3 Jahren nur noch Abflüsse, Netto-Mittelabflüsse aus aktiv gemanagten Fonds.
Und ja, bei uns nicht, wenn du das letzte Jahr dir anschaust. Wir haben letztes Jahr 23,3 Milliarden Neugeschäft und 23,3 Milliarden Neugeschäft, davon 12,6 Milliarden Retail-Geschäft, ist nur aktiv. Das heißt, ich glaube nur nicht, dass es geht. Es geht sogar.
Es geht sehr gut. Also ich denke, einen großen Anteil daran haben Sparpläne.
Ja, und das ist ja das, was ich am Anfang sagte, wo jeder gelächelt hat.
Ja.
Ich meine, dafür sind wir 1956 alle gegründet worden, weil wir ratierliches Sparen eigentlich in den Vordergrund stellen sollten. Wir haben 1,8 Millionen Sparverträge, wie du weißt, über das Thema Riester als größter Anbieter im Fondsbereich von Riester. Und wir haben zusätzlich nochmal ungefähr 5 Millionen normale Sparverträge. Insgesamt kommen nur durch die Sparverträge ein jährliches Volumen von ungefähr 10 Milliarden Nettoabsatz. Das ist ein Geschäft, was Spaß macht und wo wir ja auch nachgewiesen haben als ein Beispiel bei Riester, dass das Mehrwert liefert. Denn wir können die Schelte der Politik zu Riester nicht so ganz nachvollziehen, denn die Anleger, die bei uns 2002 eingestiegen sind in Riester, haben per anno 8,4% nach Kosten ohne Zulagen und da haben wir den Mehrwert bewiesen. Klar gibt's gute und schlechte, aber wir haben für unsere Kunden echten Mehrwert geliefert.
Kam halt immer darauf an, wann die eingestiegen sind.
Das ist richtig.
Hängt
das
zusammen mit der Zinsentwicklung.
Ja, das ist richtig.
Auch wenn die Politik immer sagt, die Verbreitung ist nicht groß genug.
Naja,
ich finde, das stimmt nicht. Bei 16 Millionen Verträgen, du darfst es ja nicht an 85 Millionen Einwohnern messen, sondern an denen, die förderberechtigt sind.
Richtig.
Und dann ist es schon ein erheblicher Anteil, 16 Millionen.
Ja.
Und gut, und für die Zinsen kann ja niemand was. Also zumindest nicht bei uns in der Branche.
Natürlich, wie du auch weißt, wir haben uns immer für eine Evolution von Riester eingesetzt. Du hast das ja in unserem Namen auch sehr gut dann nach vorne gebracht. Aber es ist genau das, was du sagst. Die Politik, aber auch die Medien erzählen uns immer, Riester wäre ein Flop. Und es kommen immer staccatoartig die gleichen Argumente. Erstes Argument, rechnet sich nicht für den Kunden, habe ich eben gesagt, 8,4%. Zweitens, es trifft die falschen Menschen. Gut 67% unserer 1,8 Millionen Sparer haben zu versteuerndes Einkommen unter 36.000 Euro. Ich glaube, das sind die Menschen, die es treffen sollte. Und dann kommt das Perfideste, sagt der Mathe. Riester ist in der Verbreitung ein Flop. Da darf man nicht 84 Millionen Bundesbürger nehmen, sondern 36 Millionen Förderberechtigte.
Genau.
Und wenn von 36 Millionen Förderberechtigte in der Spitze 18,6 Riester hatten, ist das die erfolgreichst geförderte Altersvorsorge Europas, Punkt.
So ist es. Also das ist viel zu kurz, da immer zu sagen, ja, Riester sei gescheitert.
Ja.
Jetzt sagst du, also darauf wollte ich auch hinaus, nämlich auf die Sparpläne. Die DK ist ja da auch ganz gut im Geschäft.
Sehr gut.
Wie würden die Zahlen wohl aussehen ohne euch, also ohne DK und Union und diese Sparpläne? Dann hätten wir nämlich noch viel, viel höhere Abflüsse aus aktiv gemanagten Fonds. Und dann wäre das passive Ergebnis noch viel beeindruckender, als es momentan schon ist.
Das ist so, aber deswegen haben wir ja uns ja sehr frühzeitig auch mit dem Thema ratierliches Sparen auf den Weg gemacht. Das ist für uns übrigens auch nicht nur für die älteren Menschen Schlüssel, sondern auch für die jüngeren Menschen. Denn das ratierliche Sparen, jetzt gerade in der Kombination, wir werden später darauf zu sprechen kommen mit dem Thema Frühstartrente, das ist für uns auch der Schlüssel, überhaupt junge Menschen noch zu erreichen.
Jetzt lass uns mal reden über die Zukunft der deutschen Fondsindustrie. Also es wird der Margendruck weiter wachsen, was zum einen an unterschiedlichen Vertriebsmodellen liegt. Da gibt es ja so diverse Tendenzen, wie jetzt beispielsweise auch in Italien, mit Unicredit und One Market. Aber dann natürlich auch der hohe Absatz von passiven Produkten und damit niedrigen Margen. Wie glaubst du, wird sich die deutsche Fondswirtschaft in den nächsten 10 Jahren entwickeln? Wir sehen ja überall Übernahmen, während wir so sprechen. Das ist eine der aktuellsten Nachrichten, dass Schröders übernommen worden ist von TIAA. Wo siehst du die Branche in 10 Jahren oder vielleicht in 20?
Gestatte mir eine Sekunde mal einen Rückblick. Vor ungefähr 15 Jahren haben uns McKinsey, Boston Consult, Bain und so weiter immer erzählt, wenn du nicht Nischi bist oder ein großer Player, dann bist du stuck in the middle und du wirst verschwinden.
Mit der Geschichte habe ich angefangen bei der DWS.
Ganz genau. Und das war
ewig her.
Genau, das war der größte Bullshit des Jahrhunderts, weil jeden Tag muss eine neue Sau durchs Dorf getrieben werden. Es ist keine Frage, ob du groß bist oder klein oder ob du gut bist oder schlecht. Das ist mal die erste Aussage. Zur Perspektive der Fondsindustrie. Die Fondsindustrie wird in meinen Augen in Deutschland wachsen mit 5-6%. Und wer kann das schon von sich behaupten, in der Wachstumsindustrie zu sein? Das ist das eine. Weil gerade das Thema Altersvorsorge und Vermögensbildung noch mehr kommen wird, gegeben der Situation des deutschen Rentensystems. Die größte Herausforderung neben den Themen, die du gerade schon adressiert hast, sehe ich im Vertriebskanal. Und das ist insbesondere das Thema Demografie. Und ich sehe von zwei Seiten eine Herausforderung. Einmal die Herausforderung beim Berater, der unsere Produkte verkauft. Denn ich mache das mal für unseren Sektor, Volks- und Raiffeisenbank. Bis zum Jahr 2030 gehen 30% der Mitarbeiter und Mitarbeiter in Ruhestand. Das ist das eine. Wenn du wachsen willst und wir wollen wachsen, dann ist es natürlich klar, die Frage zu stellen, wie kompensierst du diese 30%? Das ist das eine. Und die zweite Herausforderung, Demografie, hast du beim Kunden. Beim Kunden hast du zwei Herausforderungen. Einmal, dass die Kunden in Anführungsstrichen uns wegsterben, wenn ich das mal so sagen darf. Weil als Beispiel hier auch, 55% der Kunden von Volks- und Raiffeisenbanken sind größer 50 Jahre. Mhm. Und selbst du und ich wissen, wie alt die in 10 Jahren sind. Das heißt, du hast ein Thema Erben. Was passiert dann? Und das zweite Thema ist natürlich das Thema Gen Z und Alpha. Werden die überhaupt in eine Bank gehen und sich beraten lassen?
In welche Bank?
Und in welche Bank?
Zur Trade Republic zum Beispiel.
In welche Bank? Und deswegen sage ich...
Wie kriegt ihr die in die
Volksbanken? Ja, das ist genau das Thema, was ich sage. Der größte positive Aufhänger, und dafür bist du ja positiv mit schuldig, wird die Kombination sein zwischen Frühstartrente und jetzt dem, was wir neu in der Altersvorsorge erreichen. Denn wir werden gezielt auf diese Klientel zugehen. Schau mal, wir haben 10,2 Millionen Kinder in Deutschland, die in die Frühstartrente reinfallen, von 6 bis 18. Von den 10,2 Millionen sind schon Kunden bei Volks- und Raiffeisenbanken 2,55 Millionen. Und die müssen wir ansprechen. Und du bist dann spannend, wenn du mit denen über dieses Thema sprichst. Und das wird sein. Die Welt wird dann nicht nur analog sein im Vertrieb, sie wird aber auch nicht, wie uns immer vorgegaukelt wird, digital sein, sondern wir glauben, ein hybrides Vertriebsmodell aus einer intelligenten Verbindung zwischen Digitalisierung und analogem Vertrieb.
Das ist ja letzten Endes das, was inzwischen auch die Versicherer glauben. Weshalb sich jetzt im Zusammenhang mit dem Altersvorsorgedepot, also der Altersvorsorgereform, die Versicherer ja auch für beratungsfreien Vertrieb einsetzen.
Ja.
Also die wollen auch genau, was du gesagt hast, die wollen also auch beide Wege beschreiten. Und ich persönlich glaube auch, dass das die Zukunft ist. Was das Altersvorsorgedepot angeht, nach meinem Eindruck arbeiten ganz, ganz viele in Deutschland an einem Produkt und mit immensem Einsatz. Was da momentan zu beobachten ist, ist wirklich fantastisch. Das Gesetz wird kommen. Ich rechne mit der Sommerpause, also vor der Sommerpause ist es abgeschlossen. Anfang 27 kann es dann losgehen. Die wesentlichen Kernpunkte sind, es gibt keine Garantie mehr. In der Auszahlphase gibt es keine Verpflichtung zu einer Rentenversicherung mehr. Was jetzt eben noch diskutiert wird, ist die Frage, wie weit man zilmern kann. Also das ist natürlich noch ein Wettbewerbsvorteil der Versicherer, der momentan zur Hälfte nur eingeschränkt ist. Und das ist noch eine spannende Frage. Aber die wesentlichen Eckpunkte der Reform stehen fest. Wie sollte denn, vielleicht lasst uns jetzt mal ein bisschen in die Produktentwicklung der Union reinschauen, in welche Richtung könnte denn so ein Altersvorsorgedepot designt werden?
Naja, also jetzt kennen wir ja noch nicht alle Eckdaten, aber wir arbeiten ganz klar auf der Basis weiterhin eines Produktes, was streng dem aktiven Asset Management folgt, wo wir sagen, es muss sehr stark aktienlastig sein, klar. Garantie nur für denjenigen, der es noch will, denn das war ja immer der Makel. Und wir glauben an eine globale Ausrichtung. Das ist die Stoßrichtung, an der wir arbeiten.
Globale Ausrichtung, daran glaube ich auch. Ich bin vom ZDF interviewt worden, weil es ja ein europäisches Produkt gibt im Namen der Spar- und Investitionsunion. Also das sollen also Fondssparpläne sollen steuerlich gefördert werden und das geht in die gleiche Richtung wie das deutsche Altersvorsorgedepot. Und die wollte mich unbedingt dahin bewegen, dass ich das ganz toll finde. Die hatte da so eine geopolitische Agenda, diese Redakteurin. Ja, wir Europäer investieren jetzt nur noch in Europa und wollte von mir hören, ja, das ist das Beste, was man machen kann. Nie wieder US-Investitionen und ich habe ihr den Gefallen aber leider nicht tun können, weil ich gesagt habe, wenn wir den größten Kapitalmarkt der Welt links liegen lassen, dann lassen wir auch die größten Renditechancen links liegen. Das können wir einfach nicht machen, bei allem europäischen Patriotismus.
Also, der europäische Patriotismus, hast du vollkommen recht, den kann man auf vielen Ebenen spielen, den muss man auch spielen. Beispiel, für mich ist es wichtig, das Thema digitale Souveränität zu spielen, denn dort dürfen wir uns nicht von den großen Amerikanern abhängig machen, das ist das eine, aber es wäre ja absolut naiv, die Chancen des amerikanischen Aktienmarktes mit seiner Breite und Tiefe zu verneinen. Und vor diesem Hintergrund wird es immer global sein. Da kann man sich über die Gewichtung Amerika-Europa unterhalten. Aber alles ohne Amerika in dieser Ecke ist naiv.
Ja, und wenn Sie was Europäisches, Patriotisches tun wollen in Brüssel, dann sollen Sie mal ein bisschen deregulieren. Dann sollen Sie einfach mal die regulatorischen und administrativen Lasten, die auf der Wirtschaft und damit auch auf der Fondswirtschaft liegen, reduzieren. Aber da machen sie ja nicht ernst in Brüssel. Sie reden immer noch von Vereinfachung, sie reden immer noch von Burden Reduction. Sie meiden das Wort Deregulierung wie der Teufel das Weihwasser. Alles Lippenbekenntnisse, was da kommt von der Leyen und anderen. Ich bin jetzt ganz dankbar, dass Merz auch gesagt hat, jetzt muss endlich mal was passieren mit der Deregulierung. Und wir könnten ja gleich mal bei der Kleinanlegerstrategie anfangen. Das ist der größte Murks, der in Brüssel seit vielen Jahren verzapft worden ist. Aber wie gesagt, ich finde, da könnten sie mehr für Europa tun, als wenn sie jetzt die Entscheidungen von Anlegern Richtung EU-Investitionen ausschließlich steuern oder zu einem großen Teil steuern.
Richtig, zumal dass die Sophistizierung der Anleger gar nicht in diese Richtung geht.
Seit 2010 bist du Chef der Union. Was ist deiner Meinung nach die größte Veränderung gewesen in diesen 16 Jahren im Management einer Fondsgesellschaft?
Also ich gebe dir mal die großen Knackpunkte, die ich gesehen habe. Das war einmal 2013 Fukushima. Da ging es auch nochmal um das Thema offene Immobilienfonds, international, du weißt das. Dann war logischerweise Covid 2020.
Ja.
Dann war es für mich der 24.02.2022 mit Ukraine. Und die Folgen daraus. Für mich ist immer eins wichtig. Seit 2010, Normalität ist die Zeit zwischen den Krisen, nur die wird immer kürzer. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und man ist immer so im beständigen Krisenmodus. Man übt das de facto, das ist das eine. Das zweite ist, seit 2022 hat sich in der strategischen Planung eine neue Komponente ergeben. Weißt du, wir planen Kapitalmarktsituationen, wir planen betriebswirtschaftliche Situationen, wir planen demografische Situationen. Und all diese Dinge, und seit 2022 beschäftigen wir uns mit dem Thema Geopolitik. Ich habe mir nie gedacht, dass ich in mittelfristigen Planungen geopolitische Szenarien, und zwar nicht für den Kapitalmarkt, sondern für mein eigenes Unternehmen, mitlaufen lasse. Seit 2022 haben wir wirklich geopolitische Szenarien, die wir planen. Also Beispiel, da war es nicht nur das Thema Zölle, sondern wir haben auch geplant Covid 2.0. Denn nachdem Trump in seiner zweiten Amtszeit ja viele aus den Ministerien rausgeschmissen hat, war für uns eine Frage, was passiert denn in den USA, wenn die nochmal Covid bekommen in einer Welle? Und was sind die Auswirkungen? Oder was ist das Thema Taiwan? Ja. Solche Dinge planen wir halt.
Wie hat sich der Vertrieb verändert in all den Jahren? Du bist ja durch und durch Vertriebler. Wie hat sich das verändert, seitdem du diesen Job machst?
Ja, du hast
also letzten Endes seit 30 Jahren.
Ja gut, macht trotzdem immer noch Spaß, aber du hast vollkommen recht, was halt den Vertrieb verändert hat, war Bürokratie und
MiFID letzten Endes, oder? MiFID hat den Vertrieb wirklich verändert.
MiFID war wirklich so, das war so ein negativer Game-Changer.
Ja.
Und das war de facto, wie du sagst, Regulierung.
Ja, das
es macht halt einfach alles komplexer und schwieriger.
Und es macht's komplexer, es macht's schwieriger und ich frage mich aber wirklich, ob es das besser macht, also zumindest was den Schutz des Verbrauchers angeht.
Nein, also das ist genau das Thema, insbesondere in der vorletzten Legislaturperiode, war ja immer die Fiktion, dass wir vom unmündigen Bürger ausgehen.
Ja, also der mündige Bürger ist ja schon längst passiv.
Genau, und ich gehe mal von der Fiktion des mündigen Bürgers aus Und,
nee, es gibt nur noch schutzbedürftige Opfer.
Ganz genau, ganz genau.
Also mündige ja. Bürger, das gibt's nicht mehr. Das ja. ist kein politisches Leitbild mehr. Schon gar nicht bei ESMA und EU-Kommission.
Genau. Und so, ich bin halt anders sozialisiert.
In all den Jahren, jetzt haben wir schon ein bisschen über Corona gesprochen und über die Immobilienfonds und über die Finanzkrise und über all das. Was war das schlimmste Erlebnis, das unangenehmste Erlebnis in diesen 35 Jahren?
Das war, wie du weißt, und wir müssen auch über die bösen Dinge reden, der Fondsmanager-Skandal, den wir hatten.
Ach ja, dieses Frontrunning-Thema.
Ganz genau. Und das war ein Kollege, der hochgeschätzt war, der ja auch den Uni global gemanagt hat. Und in Corona praktisch Folgendes ermöglicht wurde, dass de facto aus dem Homeoffice Dinge getan wurden, die nicht so ganz toll sind. Die gute Nachricht ist, das hat kein Anleger geschädigt. Die schlechte Nachricht, das hat schon unserem Ruf nicht so ganz gut getan. Und ich bin neben den wirtschaftlichen Themen sehr stark damals berührt worden, weil ich habe das alles selber managen müssen, durch das Menschliche, was mir dann ging. Weil ich habe diesem Kollegen zutiefst vertraut. Das war für mich eine der größten Enttäuschungen.
Das glaube ich. Und jetzt zum schönsten Erlebnis.
Ja. Das schönste Erlebnis, was ich hatte, war de facto gemeinsam auch so ein bisschen mit dir, als es mit dem richtigen Thema Riester losging. Riester losging, plus als mit Ansparen das dann immer besser wurde. Das sind so positive Erlebnisse.
Du bist jetzt 35 Jahre bei der Union.
Hört sich ein bisschen an wie 40 Jahre die Flippers, ne?
Und ja, aber Flippers ist ein gutes Wort lautmalerisch, weil 35 Jahre voller Elan und voller Energie. Was treibt dich eigentlich an? Warum stehst du morgens auf? Was ist es, was dich da antreibt?
Na gut, das ist so. Ich habe jeden Tag gerne mit neuen Menschen, mit neuen Themen zu tun, an neuen Orten. Und ich hatte immer das Glück, dass ich immer viel unterwegs war, viel neue Menschen kennengelernt habe. Und für mich ist das Leben kein nicht Risiko, sondern Chance. Wenn du Aktie verstehen willst, ist es so, 20% von dem, was ich bin, Thomas, ich bin nicht ganz blöd. 40%, ich habe vor nichts Angst. Aber nicht, weil ich arrogant bin, sondern weil das Leben für mich Chance ist. Und ich glaube eins zutiefst, wenn du nicht blöd bist und du siehst das Leben als Chance, dann hast du auch noch Glück. Und das wären die letzten 40%. Und das habe ich immer versucht, aktiv zu managen, dein Schicksal selber in die Hand zu nehmen. Und ich, das wurde so unterlegt durch den Sport, aber auch durch die Tatsache, ich bin der jüngste von drei Brüdern. Ich musste immer kämpfen. Und das habe ich zu Hause getan und das habe ich auch im Sport getan. Und das war für mich immer wichtig. Ich will Erfolg haben.
Erfolg ist ganz wichtig. Mit dir hört jetzt einer der Großen der deutschen Fondswirtschaft auf. Aber ich hoffe, nicht ganz, oder?
Nein.
Mit anderen Worten, was magst du ab April?
Also erstens mal die erste Priorität hat jetzt meine Frau, weil die macht den Spaß, genauso verrückt sein wie ich, 35 Jahre mit. Und jetzt muss erstmal sie im Vordergrund stehen, was mehr als gerechtfertigt ist. Das ist das eine. Das zweite ist, ich werde umziehen, 6 Monate im Jahr in St. Peter-Ording leben, weil das so meine zweite große Heimat ist. Und dann will ich 3 Dinge tun. Ich mache immer noch weiter so ein paar Vorträge, die mich interessieren, wenn jemand fragt, 1-2 Mandate und natürlich auch politische Arbeit.
Dann wünsche ich dir bei all diesen Dingen weiterhin viel Erfolg. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ich bedauere persönlich sehr, dass du jetzt bei der Union aufhörst, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, einer der Großen verlässt hier ein Stück weit das Deck. Aber dir nach wie vor viel Erfolg, Aki, und alles Gute. Und ich hoffe, wir bleiben uns trotzdem immer noch verbunden in dieser Branche.
Geh
nicht ganz.
Ja. Also erstens mal bleiben wir uns verbunden, weil wir laufen uns ja immer wieder über den Weg, das ist das eine. Zweitens dir ein großes Dankeschön und deinen allen Kollegen vom BVI für die sensationelle Arbeit, die ihr für die Branche macht. Ich kann das auch im Vergleich zum GDV vergleichen. Schaut mal, was ihr für ein Apparat seid, die. Also wenn man Effizienz mal lernen will, könnte sich der GDV mal bei euch mal was abgucken. Deine Präsenz überall, ob das in Berlin oder Brüssel ist. Und deswegen auch ein großes Dankeschön und vor allen Dingen, das Gute bei uns beiden ist, wir haben ja nicht immer nur geredet, wenn es gute Zeiten gab, wir haben insbesondere geredet, wenn es schlechte Zeiten gab. Und das zeichnet halt Dinge aus, deswegen großes Dankeschön für dich und den BVI, alles, alles Gute, aber insbesondere beste Gesundheit.
Dir auch, Aki, nochmal vielen Dank für alles und Ihnen, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal.